oder Wohlklänge bei den Musikgruppen. In anderen Ecken hat man wieder auf dem Boden dann Kreidebotschaften gelesen und so. Das fand ich wirklich ja, ein sehr schöner Tag, der mich sehr bewegt hat. Und man hat auch gemerkt, dass das Auswirkungen hatte. Also nicht nur auf die, die da waren, die natürlich sehr viel Mut bewiesen haben, das zu machen, aber am Anfang schon ein bisschen Sorge. Ich habe das mit einer Kollegin organisiert. Ja, wollen das Leute überhaupt hören oder sind die eher gleichgültig? Und habe auch viel Feedback von Kollegen gekriegt. Zum Beispiel der Straßenpredigt gemacht hat, hat eben erzählt, einer war so verzweifelt, dass er danach gesagt hat, ich will so ein Leben mit Jesus, bitte zeig mir, wie ich das jetzt machen kann. Und irgendwie schon krass, dass das Menschen noch was angeht. Und wir hatten auch, ich war so eine Gruppe, hatte so eine Meinungswand aufgestellt zwischen Galerie Roter Turm und Kaufhof. Und da hat man immer so Statements drauf, ja zum Beispiel, beten ist sinnlos. Und dann haben wir Leute angesprochen und gefragt, oh, wie siehst du das und so. Und dann hat man auch mal so ein Statement, ja, was hoffst du eigentlich noch, wenn nach dem Tod eh alles vorbei ist? Und das fand ich sehr bewegend, weil ich mit vielen jungen Menschen ins Gespräch gekommen bin, die gesagt haben, also eigentlich habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht, warum denn, ich lebe doch jetzt. Aber vielleicht lohnt es sich mal, darüber Gedanken zu machen. Und das fand ich schon auch bewegend. Mir war schon bewusst, dass viele Menschen Jesus nicht kennen und ja, das eben alles nicht wissen, aber nochmal mit so jungen Menschen wirklich gegenüberzustehen und reden zu haben, die sagen, habe ich noch nie drüber nachgedacht, hat mich noch nie jemand auf den Gedanken gebracht, fand ich schon bewegend, weil ich denke, wie viele laufen jetzt so durch die Kante und wissen das auch nicht. Und deswegen fand ich das wirklich ja, spannend, aber auch irgendwie traurig zugleich, ja, sowas zu hören. Und genau am Ende hatten wir so eine kleine Feedback-Runde und ich habe ein bisschen so durch den Tag geführt und hatte richtig Angst, oh, was ist denn, wenn niemand jetzt was sagen will, wie überbrückst du die Stunde dann, was machst du, wenn niemand was zu erzählen hat? Und ja, aber ich war da wirklich bewegt, weil das so viele dann vorkommen sind, dass ich eher manche noch bremsen musste, die viel erzählen wollten und viel erzählt haben, wo ich dachte, krass, das waren jetzt 2 Stunden. Und Gott hat da schon so viel Großes bewirkt einfach, weil wir mal rausgegangen sind, den Raum vom Lutherplatz, wo wir sonst immer sind, einfach mal verlassen haben und raus aus ja, unseren Grenzen. Und das ist eben auch das Jahresthema vom EC dieses Jahr, Outside the Box, also raus aus der Kiste, können wir übersetzen, also heißt eben raus aus so eigenen Grenzen, die ich mir vielleicht selber setze oder mal über den Tellerrand schauen. Und das haben wir gemacht dieses Jahr, weil wir ein bisschen die Not gesehen haben, dass junge Leute sich im Jugendkreis vielleicht schon ganz wohl fühlen, dort auch viel lernen, aber vielleicht manchmal sich zu wohl fühlen, vielleicht es zu kuschelig ist, unterzugehen und weiterzudenken, was mit den Menschen um mich herum. Und ich lasse mal den Gedanken offen, ob das in Gemeinden vielleicht auch so ist. Und ich habe überlegt, wir haben jetzt die Not gesehen, ja, dass man vielleicht nicht so oft rausgeht, sondern eher froh ist, sich als Kreis und Gruppe zu haben. Und ich habe überlegt, was macht denn Gott, wenn er eine Not sieht? Und meist beruft er jemanden und sagt, bist du dabei? Zum Beispiel habe ich gerade eine Freundin, die ist in Mosambik, weil Gott sie gefragt hat, bist du dabei? Ich brauche dich dort, um eine Familie zu unterstützen. Oder in den letzten Wochen war mal eine ja, Missionarin aus Peru da. Gott hat gefragt, bist du dabei? Und die hat gesagt, ja. Also was macht Gott, wenn er eine Not sieht? Er sucht nach einem Herzen und sagt, ich bin dabei, ich mache das jetzt einfach. Und was macht er mit seinem Volk? Er beruft Mose damals. Er hat gesagt, mein Volk hat gerufen und ich habe es gehört. Ich habe ihren Schmerz gehört. Er hat Mose gefragt, bist du dabei? Und ich denke, die erste Reaktion von uns ist meist wie die von Mose. Nö. Warum? Na, ich kann's nicht. Nee, ich mach das nicht. Und das finde ich sehr interessant, weil das ist bis heute so. Das sind keine verstaubten Geschichten. Die Reaktionen sind doch heute eigentlich dieselben. Gott, Mose hat gesagt, nö. Und dann hat Gott Mose gefragt, na, aber wer hat dich denn gemacht? Ja, du Gott. Und das fragt er uns auch. Miri, wer hat dich gemacht? Sabina, wer hat dich gemacht? Thilo, wer hat dich gemacht? Ja, du Gott, das ist unsere Antwort. Und dann muss man werde die Möglichkeit gegeben zu reden. Ja, du Gott, aber ich kann es nicht. Wer hat dir die Möglichkeit gegeben, kreativ zu sein, hilfsbereit zu sein, Ahnung von Technik zu haben, deine Hände zu gebrauchen, fürsorglich zu sein, mitfühlend? Ja, du Gott, aber ich kann es nicht. Und Gott flippt dann in der Geschichte kurz aus und sagt, na, dann nimm halt noch den Aaron mit. Und Mose sagt dann, na gut, dann machen wir es. Was ich ein bisschen witzig finde, ist, ich höre fast in der Bibel immer nur Mose reden und weniger Aaron. Also hat er ihn ein bisschen reingelegt im Endeffekt, wie ich finde. Ja, der Aaron ist auch dabei, aber im Endeffekt, ja, hat Mose geredet. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, man geht vielleicht in die Gemeinschaftsstunde und denkt, bin mal gespannt, was ich heute höre aus der Bibel. Und die Frage ist auch eigentlich immer trotzdem, was hat es denn mit mir und dir zu tun, was ich höre? Also was Gott macht, wenn er eine Not sieht, das ist klar, er beruft Leute. Aber was machst du mit der Not um dich herum, in deiner Familie, in deinem Ort, vielleicht auch in der Gemeinde? Ich denke, die Kraft unserer Gemeinde, auch die Schönheit unserer Gemeinde, sind nicht unbedingt die Gebäude. Vielleicht ist das in manchen Jugendraum, in mancher Küche schon aufgefallen. Und die Gemeinschaftsstunde ist auch nicht die Schönheit der Gemeinde. Eigentlich sind es nicht mal die Menschen, auch wenn ihr alle ganz schön ausseht. Aber das Schöne an unserer Gemeinde ist doch Jesus Christus. Und wenn man dort Gott begegnen kann, wenn eine Begegnung geschieht zwischen mir und Jesus und das Gestalten und Ausgestalten und Prägen. Aber Gemeinde ist schön wegen Jesus Christus. Seine Gegenwart macht Gemeinde schön, macht uns schön. Wenn er in uns ist, macht er uns schön. Und Jesus sucht Menschen schon immer, durch Jahrtausende durch. Und er hat auch mit jedem einzelnen Plan im Raum und will das mit jedem entwickeln, wie das gehen kann. Ich habe euch mal einen Vers aus der Apostelgeschichte 1, Vers 8 mitgebracht. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und die Jünger haben sich gedacht, nee, das klingt ja krass. Nö, genau wie Mose, nö. Über alle Jahrtausende ist die Antwort und Reaktion eigentlich gleich. Wir jetzt, du meinst uns? Und ich finde es ganz spannend, Jesus fängt immer erst an mit unserem eigenen Jerusalem. Also was direkt vor der Tür liegt. In deinem eigenen Leben, da fange ich an. Und dann geht es weiter mit Judäa, der Familie, deinem Umfeld. Und dann kommt dein Samarien, das, was nah ist, du auch vielleicht gar nicht so in deinen Gedanken hast, du vielleicht eher geringer achtest, weil der oder die gar nicht so denkt wie du, sich vielleicht nicht so verhält, wie du es gut findest. Und schließlich hat er ganz Großes vor, indem er sagt, überall auf der Erde. Das ist dein Platz in Gottes weltweiter Mission. Wo ist dein spezielles Jerusalem, Judäa, Samaria und Enden der Erde? Ich habe so ein bisschen über mich nachgedacht und dachte, mein Samarien ist ein bisschen der Jugendclub, in dem ich arbeite. Dort glaubt fast keiner an Jesus. Viele verhalten sich so, wie es einfach nicht gut ist. So ein bisschen eben das Verhältnis wie Israeliten und Samariter in der Bibel eben. Und trotzdem, es ist wichtig, gerade dort Zeuge zu sein von Jesus. Das ist mein Samarien. Ich weiß nicht, was deins ist. Gott will alle Menschen, die sagen, ja, ich liebe Jesus, aktivieren, dass sie sagen, Gott, ich gebe dir wirklich mehr Raum. dass du in meinem Jerusalem, Judäa, Samarien arbeiten und wirken kannst. Ich denke, die Kraft einer Gemeinde entspricht immer dem, wie viele Leute Jesus diesen Raum geben und es zulassen. Ja, du darfst dort wirken und ich gebe dir das, was ich zur Verfügung habe. Und mir hilft das, so ein Bild von zwei Augen das zu verstehen. Ich habe es mal aufgemalt, weil die ganze Zeit so zu gucken für euch wäre zu anstrengend für mich. Also wenn du fragst, was hat Gott vor, sieht so aus, ein Auge ist ausgerichtet auf das, was direkt vor deinen Füßen liegt, dein Jerusalem, was stellt dir Gott vor die Füße? Also ein Auge schielt so ein bisschen nach unten, das andere aber schaut nach oben und hat eine größere Vision. Und die Bibel will uns helfen, beides zu haben. Also was legt mir Gott vor die Füße, was ganz nah, aber was ist auch das größere Bild? Und es gilt für jede Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen privat. Man braucht beides. Und oft gibt es so die Extremen. Also die einen eher nur in der Perspektive, was steht direkt vor meinen Füßen. Und die anderen denken vielleicht nur weit, sind Träumer, wie man sie nennt. Aber die Bibel sagt, man braucht beides. Man braucht die Spannung. Zum Beispiel eben ein Auge auf die Ewigkeit gerichtet, die Vision, wo werde ich eines Tages sein? Was passiert nach dem Tod? Das andere aber Auge auch nicht vergessen, nicht nur, ach, was passiert, sondern ja, was macht Gott denn heute, jetzt, in dem Moment? Und wie kann ich vielleicht das heute verändern? Das ist auch wichtig. Und das ist so eine gesunde Spannung. Ich denke, so ist auch als Gemeinde, wir schauen, was legt uns Gott wirklich vor die Füße und gleichzeitig, was ist denn eigentlich das größere Bild für uns? Wie soll es in Zukunft mal aussehen? Und ich möchte noch ein bisschen mit euch darüber nachdenken, was vor den Gedanken mit der Gemeinde kommt. Also was hat Gott grundsätzlich mit mir und mit dir persönlich vor? Und ich werde das auch heute so ein bisschen den Mose-Effekt erleben. Also man hört und denkt was und der andere ist nur, nee, ich lieber der oder die, aber ich doch nee. Und dann sagt Gott zu dir, nimm doch den Aaron mit und hat dich reingelegt, weil er doch dich benutzt. Das finde ich immer sehr spannend und freue mich schon drauf. Und in Johannes 3, Vers 30 heißt es, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und hier geht es immer noch nicht um eine Diät, sondern um Gedanken, Gott einfach mehr Raum zu geben. Und es ist unsere tagtägliche Entscheidung, wie viel Raum wir Jesus geben und lassen. Das Abnehmen bedeutet eben, dass wir störende Dinge und Gedanken einfach weniger werden und Gottes Raum mehr wird. Weil dann wird ja auch die Kraft Gottes größer in uns, in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, aber auch größer in der Gemeinde im Endeffekt. Also wie stark kann hier die Gemeinde dieses Jahr in Dorf Chemnitz sein, wenn alle entscheiden, Gott, du darfst mehr zunehmen in meinem Leben. Also meine Gedanken über mich, aber auch über andere lenken, mein Herz größer und fest machen, meine Ansichten korrigieren, wo es vielleicht dran ist. Dann wird eine Gemeinde stärker, weil Jesus ist da und er wird wirken. Und auch in all dem, wo wir nicht verstehen, das macht er ja auch schon, in Lukas 16, Vers 10 steht, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet es auch bei Großen sein. Und ich bin dankbar, dass in vielen Gemeinden Leute sagen, wir sind treu im Kleinen. Wir beten, wir putzen, wir heizen, wir machen Technik, wir denken uns neue, schöne Dinge für die Kinder aus. Und dadurch entsteht Großes. Weil wir im Kleinen treu sind, kann Großes entstehen. Auch weil zu diesem Tag zu EC Aktiv viele treu waren und gebetet haben, was das Zeug hält, auch zu der Zeit, wo wir rausgegangen sind, konnte Großes entstehen. Und wie kann ich das jetzt erleben, dass ich sage, ich aber muss abnehmen und Jesus darf wachsen? Ich denke, das Erste beginnt tief in meinem Herzen und ist deswegen auch das Wichtigste, weil da entspringt alles. Das heißt also, ich gebe Gott Raum in meinem Herzen. Bei mir sah das zum Beispiel vor ein paar Wochen so aus, ganz konkret, dass ich mich von allen Social Media Plattformen gelöscht habe, abgemeldet habe, weil mir das auf die Nerven ging und Raum eingenommen hat, auch Zeit, der in dem Moment Jesus nicht einnehmen konnte. Und ich dachte, das will ich nicht mehr, deswegen habe ich alles gelöscht. Ja, ich weiß nicht, was das bei euch sein könnte. Und die Apostelgeschichte zusammengefasst zeigt mir, was das Ziel meines Lebens ist und meiner Meinung nach auch für jeden, der mit Jesus unterwegs ist, also auch ja, für unsere Gemeinde. Unser Auftrag ist als Gemeinde, ist unsere Leidenschaft, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden, auch furchtlos zu leben, das habe ich auch zu EC aktiv gelernt, und unsere Umgebung positiv zu verändern. Und jeden Raum, den wir dabei Jesus geben, wird er mit seiner Gegenwart ausfüllen können. Und das führt dazu, dass wir mehr aufblühen können und unsere Umgebung viel mehr prägen können. Also in meinem Herz kann ich Jesus Raum geben, aber wo ich das noch machen kann, ist auch in meinen Beziehungen, in denen ich bin, wo er mich reingesetzt hat, in den Freundschaften, Beziehungen. Und in Johannes 4 steht, Jesus spricht zu ihm, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Also Jesus sagt, dass wenn ich den Willen Gottes tue, ich satt bin. Und ich merke irgendwie manchmal so ein Phänomen, dass wir zwei Dinge durcheinander bringen. Also wir bringen durcheinander, dass wir durch Neues lernen wollen über Gott und damit satt werden. Also das bedeutet, wir suchen, wenn wir uns mit ja, Glauben beschäftigen, neue Inputs, neue Predigten, viel Lehre. Das ist auch alles gut und sehr wichtig, aber das ist trotzdem alles ja, nur im Kopf. Also unser Kopf erfreut sich ja daran, wenn wir Neues entdecken, Neues lernen, aber dadurch verändert sich nicht unbedingt immer unser Leben. Ich denke, das müsste sehr krass aussehen, unser Leben, wenn wir alles, was wir wissen, wirklich ja, umsetzen und anwenden und schon im Leben angekommen wäre. Also wie alles umsetzen. Wenn ich alles, was ich über Kommunikation weiß, immer in meinem, ja, im Jugendclub anwenden würde, wären dort nur wohlklingende, wertschätzende Worte zu hören. Und die Bibel redet nämlich über Lernen, Hören und Tun. Jesus sagt, meine Speise ist zu tun. Und oft stellt man sich so die Frage, also was tun eigentlich? Habe ich mich auch jahrelang gefragt, Gott, was ist denn meine Berufung? Was soll ich denn tun in meinem Leben? Was hat Gott mit mir vor? Und ich war da leider lange sehr kompliziert in der Frage, weil ich dachte, was ist denn meine Berufung? Nach Afrika gehen wahrscheinlich. Deswegen war ich auch in meinem Praxissemester im Studium kurz davor, nach Kenia zu gehen. Da war schon alles geregelt, aber ich hatte so Angst davor. Ich wusste eigentlich, ist das überhaupt nicht meins. Also ich habe nur Albträume davon, kriege Panikschübe. Aber wenn ich missionieren will, muss ich doch nach Afrika gehen, oder? Und wo bin ich dann gelandet? In so einer Migrantenschule in Erfurt und hatte dort viele Kurse mit Mobbingopfern und konnte mit denen über Jesus reden. Dachte, ja, das ist mein Ort der Mission. Ich muss nicht nach Afrika gehen. Und das ist oft so die Frage, na, was ist meine, suche ich? Und dann suchen wir immer weiter, was meine Berufung. Und je jünger wir sind, desto ja, länger sind wir eigentlich in der Gefahr zu suchen, weil wir uns immer gern weniger festlegen. Und dann nach, keine Ahnung, 10 Jahren frage ich, was machst du denn? Na, ich suche immer noch meine Berufung. Bin mir immer noch nicht sicher. Vielleicht soll ich Gummibäume pflanzen in Neuguinea oder was auch immer. Und so sind wir vielleicht die ganzen Jahre damit beschäftigt, nur zu suchen, aber nicht das zu tun. Und ich habe biblisch ganz einfach herausgefunden, was meine Berufung ist. Ganz einfach und gleichzeitig eigentlich sehr herausfordernd. Deine Berufung, die steht in der Bibel, ist eigentlich eine sehr allgemeine Berufung und trotzdem meint er dich, jeden Einzelnen. Gott will dich benutzen, um die Nöte der Welt abzuschaffen. Und welche Grundnot sieht Gott? Dass wir nicht in einer Beziehung sind mit ihm. Das ist die Grundnot, dass wir Jesus nicht kennen, nicht in einer Beziehung mit ihm leben, nicht wissen, wie wir ja, vielleicht ihm nachfolgen können, mit ihm leben können. Das ist die Grundnot. Und ich lese euch mal noch Matthäus 28 vor, das ist eine Jobbeschreibung für jeden Christen. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Das finde ich auch interessant, dass wir Jesus begegnen können, ihn erleben, Wunder erleben und trotzdem im nächsten Augenblick Zweifel haben können. Das recht bei der Aussage, die er jetzt macht, haben wir den Mose-Zweifel-Effekt. Er redet jetzt mit jedem, der Jesus im Herzen hat. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich habe schon erst so gedacht, na, der Jesus, der hat schon Nerven, aus der Meinung, dass er jeden gläubigen Christen weltweit dazu beruft, Menschen zu helfen und eine Beziehung zu ihm, zum Vater und Heiligen Geist aufzubauen. Das ist deine Berufung, das ist meine Berufung. Und ob man das jetzt in Peru, Mosambik oder in Deutschland macht oder in einer Firma, in einer Schule, in der Gemeinde, im Café oder im Wald, das ist völlig egal. Aber das ist deine Berufung. Davon redet Jesus, das ist seine Speise. Und er sagt, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Also ist der Auftrag genau gleich. Jetzt gibt es natürlich folgende Herausforderungen. Nur weil wir mit Gott leben, heißt es ja nicht, dass wir schon wissen, wie das geht. Und das, finde ich auch, ist ein Phänomen schon über Jahrhunderte hinweg. Das steht in Hebräer. Darüber hätten wir euch noch sehr viel mehr zu sagen, aber weil ihr so wenig hinhört, ist es schwer, euch etwas zu erklären. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Also Meisterschaft in dem Sinne, dass ich eben jemand anderen helfe, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Die Zeilen immer so lese, denke ich immer, ja, ich bin schon gemeint. Und wenn du das auch merkst, dann ist das gar nicht so angenehm. Ich fand es zumindest nicht so angenehm. Und ich denke, je länger du mit Gott unterwegs bist und auf einmal so im Moment merkst, okay, wenn mein eigentlicher Auftrag ist, anderen Menschen zu helfen, in eine Beziehung mit Gott reinzukommen und eine Jüngerschaft reinzukommen, müsste ich mal die Frage stellen, wie oft habe ich das schon gemacht? Und wir können uns dann eine ganz schlichte Frage stellen: Wie vielen Leuten habe ich denn schon geholfen, Gott kennenzulernen, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen? Und meine Antwort war damals null. Das heißt vielleicht also, ich lebe als Christ, aber ich lebe nicht meine Berufung, warum ich hier bin. Und ich finde, es ist sehr schmerzhaft, wenn man an so einem Punkt ist. Und je länger man mit Gott ja unterwegs ist, umso schmerzhafter ist dieser Text, finde ich. Wenn du merkst, stimmt, ich brauche eigentlich immer noch Babybrei. Und ich suche von Lehre zu Lehre, von Predigt zu Predigt, dass ich erfüllt bin. Und Gott sagt aber, er hat einen anderen Plan. Er hat einen Auftrag, der uns wirklich satt macht und erfüllt. Aber weil wir ihm das vielleicht nicht glauben, so wie Mose, bleiben wir einfach sitzen und verpassen vielleicht, was Gott Großes mit uns vorhat. Ja, Hip Babybrei ist. Er zählt auf, was er eigentlich alles nicht mehr machen möchte. Darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Wir möchten viel mehr darüber sprechen, was Christen wissen müssen, die in ihrem Glauben erwachsen sind. Es geht also nicht mehr darum, das alte Leben hinter sich zu lassen, das letztlich zum Tod führt. Das finde ich schon eine krasse Aussage. Also Babybrei ist, dass ich weiß, wie ich mein altes Leben hinter mir lasse. Und es geht noch weiter, auch nicht darum, wie notwendig es ist, Gott zu Gott umzukehren und ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen wäre also demnach auch Babynahrung. Ist krass, oder? Und ich finde, das ist irgendwie schmerzhaft zu hören. Aber irgendwie ist es doch auch so wahr. Wir sollen das eben alles nicht nur wissen, sondern erleben und auch leben. Dass es eben, dass es feste Speise ist. Das kommt nur durch das Tun. Und Gott macht es damals so, er sagt seinem Volk, Freunde, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte ist, ab heute gibt es kein Manna mehr für euch. Manna, das war da so eine Art Babybrei, jeden Tag die geistliche Nahrung, frisch zubereitet. Aber sagt, jetzt hören wir auf damit. Und das Volk war es echt, aber das schmeckt doch so gut und das haben wir schon immer so gemacht, wir stehen auf, dann gibt es ein bisschen Nahrung. Aber Gott sagt dann, nee, jetzt sende ich euch. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes, dass ihr Land einnehmt, dass ihr eurer Identität sicher seid, dass ihr wisst, wie ihr das Wort Gottes auch anwendet und dass ihr Menschen werdet, die gesendet sind, anderen Leuten aus Ägypten rauszuhelfen, durch das Meer, durch ins verheißene Land. Und mein Bestreben ist immer wieder, ja, ich will aus dieser Milchzeit ausbrechen. Ich will nicht mehr nur Babybrei zu mir nehmen, auch wenn ich das auch brauche. Aber ich will auch in meinem Glauben erwachsen werden. Ich will das tun, was ich ja lese und höre. Ich will in meinen Auftrag reinkommen, anderen Menschen zu helfen, in eine Beziehung mit Jesus zu kommen. Weil das meine Berufung ist, mein Auftrag und auch deine, weil das von allen Christen die Berufung und der Auftrag ist. Das heißt, ich schaffe Raum in meinem Herzen, in meinen Beziehungen, aber auch in der Gemeinde. Es ist so wichtig, Raum zu geben, dass Jesus wirken kann. Und die zwei Augen, die gibt es nicht nur in der Jüngerschaft, die sagen, ich fange an in Jüngerschaft und mit dem großen Blick zu sagen, dass Gott mich benutzen kann, um andere Menschen zu begleiten. Das Gleiche gilt auch für unsere Gemeinden. Wir sind treu im Kleinen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Das müssen wir auch bleiben. Aber wir brauchen eben auch die Vision, den Blick nach oben. Es gehört dazu, dass wir das leben, was wir wissen. Jeder Ort, wo eine Gemeinde ist, auch Dorf Chemnitz, braucht das. Dass wir das zweite Auge in der Ferne nicht vergessen. Damit die vielen Menschen eben nicht verloren gehen und nicht in die Beziehung reinkommen. Dass wir die Not sehen, die Gott auch sieht, dass Leute Jesus nicht kennen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ich wünsche mir, dass ihr euch jetzt kurz mal die Frage stellt, ja, was darf ich Gott dieses Jahr mal geben? Was, ja, wo will ich Gott vielleicht mehr Raum geben? Wo will ich vielleicht mehr meine Berufung ernst nehmen und leben? Wo will ich vielleicht nicht nur mein Jerusalem sehen, sondern vielleicht auch mein Samaria und vielleicht auch die Enden der Erde? Ich würde gerne. Und himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns berufst, dass du es uns zutraust, obwohl wir so viele Fehler und Macken haben, dass wir deinen Auftrag erfüllen können, andere Leute in die Beziehung mit dir zu führen. Und es ist ja der Auftrag von uns allen, du berufst jeden Einzelnen dazu. Und ich möchte dich bitten, dass wir herausfinden, was denn unser ja, Jerusalem ist, unsere Judäa, was vielleicht auch unser Samarien ist, was uns manchmal gegen den Strich geht und wo wir vielleicht auch an den Enden der Erden mitwirken können und daran denken können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir Meister im Glauben werden, dass wir Erwachsene im Glauben werden und du uns hilfst, dass wir ja, anderen Menschen zeigen können, wer du bist. Und ich bitte dich, dass du dazu auch jeden Einzelnen nutzt und dass Dorf Chemnitz auch so ein Ort sein kann, wo wir Berufung entdecken können und auch leben können. Dass wir ja, das tun können und dadurch satt und erfüllt werden. Und ich bete, dass du durch jeden zeigst, wo du uns einlädst, Verantwortung zu übernehmen, so wie bei Mose. Und dass wir ja, vielleicht eine andere Reaktion haben als er und sagen, nö, ich kann das nicht. Und vor diesen Gedanken bitte ich auch um Schutz, dass wir eben nicht immer denken, ich kann das nicht. Weil letztendlich wirkst du in uns und durch dich können wir alles. Jesus, ich bitte dich, dass ja, wir Menschen sind und dass das hier auch ein Ort ist, von dem Schönheit, also du hervorgehst und auch äußerlich sichtbar wirst, dass wir auffallen im Ort und die Not wahrnehmen, die auch du siehst. Dann sollst du wachsen und wir wollen abnehmen und du sollst mehr Raum einnehmen, in welchen Bereichen auch immer, wie das bei jedem Einzelnen aussehen kann. Im Herzen, in Beziehungen. Du kannst so viel bewirken, wenn wir dir Raum geben. Bitte weise uns darauf hin, hilf uns auch dabei, dass wir das umsetzen können. Amen.